Es ist noch nicht allzu lange Jahre her, da war ich in Hohebuch auf einem Seminar, das vorbereitet hat auf das Theologiestudium. Und da hat einer erfahren, dass ich Chefbuch heiße. Und es muss ihm ein Schreck durch Mark und Bein gegangen sein. Und vollends war der Schreck riesengroß und er wurde kalkweiß, als er hörte, auch noch der Rolf. Er hat dann aber damals menschenfreundlich gesagt, ich will diesen Chefbuch Junior trotzdem als Mensch akzeptieren. Und ich hoffe heute Abend darauf auch, dass Sie das tun. Ich bin also der Sohn vom Rolf. Aber wie das so ist, der Paulus hat zu den Juden gesagt oder über die Juden gesagt, ihr sagt, wir sind Abrahams Kinder, ihr könnt euch nichts drauf einbilden. Und so geht es mir auch. Ich bin Rolfs Sohn, aber ich bin ein unabhängiger Mensch und muss meinen Weg selber gehen. Wir kommen zum heutigen Text, der überschrieben ist mit Israels Rettung. Wir haben ja letztes Mal so andeutungsweise von einer Gerichtsszene gesprochen. Wir haben gesagt, dass der Paulus als Anwalt auftritt, als Staatsanwalt und dann wieder als Anwalt. Also Gerichtsszene. Man könnte das auch anders formulieren. Und so sagen, Paulus tritt zunächst als Anwalt auf. Wir haben davon gesprochen. Halt, ich muss erst einmal für Israel sprechen. Israel hat viele Vorzüge. Israel hat viele Gnadengeschenke von Gott bekommen. Und die sind nicht einfach auszulöschen. Die sind nicht einfach zu vergessen. Paulus redet zunächst als Anwalt und sagt, Israel hat eine ganz besondere Stellung. Aber dann, das haben wir auch gesagt, tritt er doch als Kläger, als klagender Ankläger auf und sagt indirekt, ich muss Israel auch Vorwürfe machen. Wir haben davon gesprochen, ich muss ihnen vorwerfen, dass sie sich allein auf ihren Vater Abraham berufen, allein auf ihre Verwandtschaft, auf ihre Väter, ohne selber verantwortlich zu sein, ohne selber wirklich Gott zu gehorchen, darin, dass man nämlich den Christus als den Messias, den Jesus als den Messias anerkennt. Ich muss ihnen vorwerfen, sagt Paulus als Ankläger, dass sie selber gerecht zu werden suchen, dass sie vor Gott sauber dazustehen versuchen, ohne das Geschenk Jesus Christus anzunehmen. Und dann hat man in dieser Gerichtsszene bis dahin den Eindruck, es sieht gar nicht so gut aus für Israel. Zwar hat Paulus zunächst den Anwalt gemimt, den Verteidiger gemimt, aber dann ist er doch übergesprungen auf die Bank des Staatsanwalts und hat gesagt, ihr seid doch nichts Besonderes, ihr könnt euch gar nichts zugute halten, auf eurem Konto steht gar nicht so viel, dass ihr sagen könntet, mit uns ist alles in Ordnung. Und jetzt macht eigentlich alles den Eindruck, dass es vor Gericht schlecht um Israel, das auf der Anklagebank sitzt, dass es schlecht aussieht. Alles deutet eigentlich darauf hin, dass der Richter, Gott selber, jetzt eine Entscheidung gegen Israel fällt. Jetzt sagt, ihr seid nichts vor mir, ihr seid nichts Besonderes vor mir. Ich werde euch sozusagen in die Wüste schicken. Ich werde das Urteil sprechen. Die Strafe muss ausgesprochen werden. Und das Interessante ist jetzt, und dann kommen wir zu unserem Abschnitt, dass plötzlich und eigentlich unerwartet nach dieser doch recht deutlichen Klage des Paulus ein Freispruch ertönt. Ein Freispruch laut wird. Paulus beschreibt das so in Römer 11. Gott will Rettung für Israel. Wir werden das nachher genauer anschauen. Gott will Rettung für ganz Israel. Wo alle vielleicht jetzt das Urteil erwartet hätten, das negative Urteil, kommt der positive Freispruch. Wir schauen uns das näher an und lesen miteinander den Text, Römer 11, Verse 25 bis 36. Ich lese nach Luther 84. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, Jesaja 59 und Jeremia 31, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor, wieder Rede an die Brüder, wie ihr zuvor ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Und dann eigentlich ein eigener Abschnitt, der Hymnus, dieses Loblied. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Denn, jetzt als Zitat von Jesaja 40, wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder, Zitat aus Hiob 41, wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Habe gedacht, heute machen wir es mal anders und gehen den Abschnitt entlang, den Text Vers für Vers. Und das fängt mit dem 25. Vers an, wo Paulus sagt, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen. Anders übersetzt, ich will euch, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen. Also deutlich noch einmal, wir haben es letztes Mal schon betont, es ist die Anrede an die Brüder und die Schwestern, also die Anrede an die Christen. Wir haben angedeutet letztes Mal, dass der Römerbrief, ja logischerweise der Brief an die Römer ist und dort natürlich dann insbesondere ein Brief an die heidenchristliche Mehrheit der römischen Gemeinde. Die Heidenchristen waren in Rom in der Überzahl. Und wenn Paulus jetzt so spricht, dann hat er besonders diese Gruppe, diese recht zahlenmäßig recht starke Gruppe in Rom vor Augen. Ihnen versucht er deutlich zu machen, was es mit Israel und was es mit den Erwählten aus den Völkern auf sich hat. Und er versucht deutlich zu machen, was ist das für ein Verhältnis zwischen Israel und denen, die aus den Heiden zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Israel, Heidenchristen und wie stehen die eigentlich zueinander? Wer verdankt sich wem? Wer hat auf wen herabzusehen? Paulus versucht das nun zu klären. Und er spricht davon, dass es Geheimnisse gibt, indem er nämlich deutlich macht, ich will euch ein Geheimnis lüften. Ich will euch ein Geheimnis entschlüsseln. Das ist ja so, dass wir auch als Christen oftmals in unserem Glauben auf Geheimnisse stoßen. Wir sind nicht durch und durch aufgeklärt dadurch, dass wir zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Christliche Gemeinde, wir als Christen, auch in Weilheim, haben es mit Geheimnissen zu tun, die unentschlüsselt bleiben, die rätselhaft bleiben. Erfahrenes Leid beispielsweise bleibt oftmals auch im Leben eines Christen ein Geheimnis. Warum ist das passiert und warum ist das so mir passiert? Warum können wir zum Beispiel als fromme Eltern, die doch zu Gott beten, die fromm und rechtschaffen sind, warum können wir keine Kinder bekommen? Wir sehen andere Familien, andere Paare, wo es Kinder reihenweise gibt oder wo es Kinder reihenweise geben könnte und wir, die doch glauben und auf Gott vertrauen, haben keine Kinder. Warum? Das ist ein Geheimnis, das nicht gelöst wird. Da kann ich noch so viel die Bibel lesen, es wird nicht unbedingt eine Antwort zu finden sein. Oder warum haben wir als fromme Eltern, die doch sogar zur Abendbibelschule der Ludwig-Hofacker-Vereinigung gehen, vielleicht Kinder, die sich nicht zur Gemeinschaft, nicht zur Hofacker-Vereinigung, nicht mal zur Kirche, nicht mal viel mit dem Glauben am Hut haben? Warum ist das so? Wir haben doch versucht, ihnen alles beizubringen. Wir haben sogar sie an der langen Leine gelassen, ohne nachlässig zu sein. Warum sind sie nicht dabei? Wir haben doch in der Verantwortung vor Gott alles getan. Es kann sein, dass das ein Geheimnis bleibt und dass man selbst nach 30 Jahren nicht erfährt, warum das so war. Es kann ein Geheimnis bleiben, wenn zum Beispiel ein lieber Angehöriger sehr früh verstirbt. Ich erlebe das oft jetzt als Vikar in einer Gemeinde, dass nicht nur die Senioren sterben mit 102, sondern dass Autounfälle vorkommen, dass ein 30-jähriger junger Familienvater auf der Autobahn tödlich verunglückt und er hinterlässt eine junge Frau und ein kleines Kind. Und diese Frau glaubt und sie fragt, warum? Wieso ist das passiert? Und ich komme als Vikar und der Pfarrer kommt und wir können keine Antwort geben. Selbst wenn wir mit diesem Buch kommen, es gibt keine Antwort. Geheimnisse, die nicht enträtselt werden, die nicht entschlüsselt werden. Wie ist das mit dem Freund? Ich habe das selber erlebt, der ein aktiver und eigentlich für unsere Begriffe unverzichtbarer Mitarbeiter im Jugendkreis war, den wir gebraucht haben, mit dem Auto tödlich verunglückt, gerade 23 Jahre alt. Warum das, lieber Gott? Er war doch im Einsatz für dich und er war begabt, er hat Charismen gehabt, Gnadengaben, er konnte reden, er war fröhlich, er konnte andere anstecken. Hast du ihn nicht mehr gebraucht? Wir klagen doch darüber, dass wir so wenig Mitarbeiter haben. Hier wäre einer gewesen und Gott, du lässt das zu. Alles Geheimnisse, die wir nicht entschlüsselt bekommen. Ich habe bis heute, das ist 8 Jahre her, dieses Geheimnis nicht enträtselt bekommen. Ich werde es vielleicht auch nicht. Wie ist das mit meinem Pfarrer in Waldorf-Häslach, wo ich Vikar bin? Er ist im November verstorben. Und ich frage mich, warum muss ich jetzt alleine dastehen? Warum hat mich Pfarrer Eberle verlassen? So frage ich manchmal ziemlich blöd. Und ich bekomme keine Antwort. Wir hätten ihn gebraucht, große Gemeinden. Und er ist einfach gegangen oder besser geholt worden von Gott. Warum? Das weiß ich nicht. Also nur um deutlich zu machen, es gibt eine Fülle von Erlebnissen, wo wir merken, wir können das nicht begreifen und wir können es nicht erklären, das ist ein Geheimnis und keiner kann uns das entschlüsseln. Auch nicht die Bibel, auch nicht, wenn wir sehr eifrig in ihr lesen. Und auch der Spruch führt nicht immer zur Antwort. Frage nie warum, frage stets wozu. Damit versuchen wir ja uns zu helfen. Aber oft wird uns auch auf die Wozu-Frage keine Antwort gegeben. Manchmal ist auch dieser Merkvers, so hilfreich er sein mag, zu billig. Manchmal gibt es auch auf die Wozu-Frage keine Antwort. Und doch, um zum Punkt zu kommen, und doch hat es die christliche Gemeinde auch mit Geheimnissen zu tun, die entschlüsselt werden. Luther hat einmal gesagt, in den wichtigsten Dingen des Lebens und in den wichtigsten Fragen der Bibel sind die Geheimnisse enträtselt. Ist für Aufklärung gesorgt worden. Zum Beispiel in der Frage, wer ist Gott, wie ist Gott? Das ist eine Frage, die zum Beispiel Konfirmanden stellen, die oft keinen Dunst mehr von Gott haben. Sie wären erstaunt, ich weiß nicht, inwieweit Sie mit jungen Menschen zu tun haben, aber mir sind die Augen aufgegangen, als ich jetzt erstmals mit Konfirmanden zu tun bekommen habe, wie wenig davon Gott eine Ahnung da ist, nicht mal eine Ahnung. Und die fragen dann plötzlich, wenn ich anfange, ja, Moment, wer, was, wie ist Gott, was habe ich mir darunter vorzustellen, wo ist er, wie sieht er aus? Das sind die urältesten Fragen der Menschheit, die auch bei so Konfirmanden rauskommen. Und das ist eine Frage, die nicht Geheimnis geblieben ist. Diese Frage ist beantwortet worden. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Das kann ich festmachen an Jesus Christus. Mitte der Schrift, wie, ich zitiere wieder Luther, ohne ihn zum Heiligen machen zu wollen, der gesagt hat, Jesus Christus ist Mitte der Schrift und die hellste Stelle und damit die Antwort auf die Frage, wer und wie ist Gott? Gott ist ein liebender Gott, der sich uns bekannt machen will, der uns entgegenkommen will. Unsere Frage, was ist unsere Lebensperspektive, bleibt kein Geheimnis. Dieses Geheimnis ist entschlüsselt, dieses Geheimnis ist beantwortet. Zum Beispiel im Alten Testament ist noch nicht viel die Rede davon, was die Perspektive eines Menschen ist. Lesen Sie es mal nach, da gibt es kaum Stellen zum Thema Lebensperspektive, vor allem Leben nach dem Tod. Das ist eine Sache, die eigentlich erst mit Jesus Christus im Neuen Testament kommt. Er, der Erstling der Auferstandenen, 1. Korinther 15, mit Jesus Christus ist die geheimnisvolle Frage beantwortet, was wird eigentlich sein nach meinem Leben? Und damit auch die Frage beantwortet, was ist der Sinn meines Daseins hier? Also hier sind Geheimnisse gelüftet, Geheimnisse entschlüsselt. Und Paulus, der sagt schließlich auch, ich will euch, liebe Brüder, ein Geheimnis lüften. Da gibt es noch eine Frage, die bisher unbeantwortet war, aber an der wir immer genagt haben. An der vielleicht ihr auch genagt habt als römische Gemeinde und bisher gab es keine Antwort. Das war ein Geheimnis. Jetzt gebe ich euch nach Rom den Schlüssel für dieses Geheimnis. Mit der Klärung dieses Geheimnisses, freilich übermittelt er keine esoterische Geheimlehre. Das ist nicht so wie in einem magischen Zirkel, wo man insgeheim Weisheiten weitergibt, die kein anderer erfahren darf, sondern das ist eine Wahrheit, die jetzt ans Licht muss. Paulus verkündigt eine apokalyptische, eine geoffenbarte Weisheit. Das Geheimnis, um das es geht, hat einen Namen, Israel. Und dieses Geheimnis, das Paulus zu einer beantworteten Frage macht, besteht aus drei Teilen. Es gibt erstens eine teilweise Verhärtung des Volks Israel. Zweitens, diese Verhärtung wird fortbestehen, bis die Fülle der Heiden eingegangen sein wird. Drittens, Israel wird danach als Ganzes Rettung erfahren. Das ist ja die Frage, das ist der Punkt, wo wir uns an dem Geheimnis die Zähne ausbeißen. Wie ist das eigentlich mit Israel? Und das war ja letztes Mal auch schon so angeklungen, und es ist vielleicht auch gar nicht klar geworden, weil Paulus selber irgendwie immer widersprüchliche Aussagen trifft. Wie ist das mit Israel? Paulus, du hast von Erwählung gesprochen, aber dann hast du auch von Verstockung, von Verwerfung sogar gesprochen. Wie bringst du das eigentlich zusammen? Wir haben das nicht kapiert. Du trittst einmal als Anwalt und dann wieder als Staatsanwalt auf. Du erzählst etwas von Abrahams Verheißung, aber doch sagst du auch etwas von einem Ausschluss aus dem Bundes-, aus dem Gottesverhältnis. Ist das nicht ein Widerspruch? Ist das nicht eine Logik, der wir nicht nachkommen können? Paulus, du musst uns schon helfen. Kann es tatsächlich zugehen, dass wir als Christen die Nutznießer sind, auf Kosten des geliebten und erwählten, aber halsstarrigen Israel? Paulus sagt, halt, ich will euch nicht in Unkenntnis lassen. Das soll kein Tohuwabohu von Meinungen und kein Chaos geben, sondern ich will euch noch einmal versuchen, im 11. Kapitel ganz klar darzulegen, wie ich es meine. Kapitel 11 ist das Ziel und der Punkt, auf den letztlich alles ankommt in unserer ganzen Betrachtung von Römer 9 bis 11. Also, Gewissheit in den wichtigsten Fragen, Klärung von Geheimnissen und dazu gehört auch die Israel-Frage, das Israel-Geheimnis. Wenn Paulus dieses Geheimnis lüftet, dann hat das einen bestimmten Grund und es hat einen Zweck. Muss man ja auseinanderhalten. Es gibt einen Grund, Ursache und einen Zweck, Ziel, Sinn von einer Sache. Wenn Paulus das Geheimnis lüftet, hat das erstens einen Grund und zweitens einen Zweck. Der Grund ist folgender. Die heidenchristliche Gemeinde in Rom ist auf dem Holzweg. Sie haben richtig gehört, die heidenchristliche Gemeinde. Letztes Mal hatten wir ja gesagt, die Juden sind auf dem Holzweg, Israel ist auf dem Holzweg, das stimmt auch. Aber die heidenchristliche Gemeinde, die heidenchristliche Mehrheit der römischen Gemeinde ist auf dem Holzweg, wenn sie Israel angesichts des paulinischen Verstockungs-, Verhärtungs- und Verwerfungsgedankens anfängt abzuschreiben. Man sagt, Israel, was soll's? Dann sind sie eben weg. Wir sind das Volk. In dieser Gefahr, das zu proklamieren und hinauszuschreien, stehen die Heidenchristen. Und Paulus sagt, das ist ein Holzweg. Wenn ihr auftretet wie das ostdeutsche Volk 1989, wir sind das Volk, um uns geht es, wir sind wichtig. 1989 hatte das eine gute Berechtigung, aber Paulus sagt, bei euch ist das nicht am Platz, dass ihr selbstbewusst als Heidenchristen auftreten könntet und sagen müsstet, wir sind das Volk, auf uns kommt es an. Wir waren früher nichts, aber jetzt sind wir alles. Israel ist vergessen. Paulus sagt, ich muss euch dieses Geheimnis lüften, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Vers 25. Darum geht es, damit ihr euch nicht überhebt, damit ihr nicht meint als Heidenchristen, also auch als Weilheimer oder als Waldorf-Häslacher, damit ihr nicht meint, ihr seid das Volk schlechthin. Auf euch allein kommt es an. Ihr steht im Mittelpunkt. Und Israel kann man in den Mülleimer werfen. Israel könnte man vergessen. Nein, ich muss euch dieses Geheimnis erklären. Ich muss euch auch Römer 11 schreiben, damit ihr euch nicht selbst überhebt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, damit ihr euch nicht für Schulmeister haltet, die über allen anderen schweben und genau wissen, wie es um sie und noch viel mehr, wie es um die anderen steht. Das ist der Grund. Der Zweck ist folgender. Na Moment, jetzt habe ich... Der Grund ist folgender, muss ich nochmal klarkommen. Es gibt diese Überheblichkeit und der Zweck ist folgender, dass nämlich Paulus sagt, ihr sollt von dieser Überheblichkeit runterkommen. Ihr habt kein Anrecht, so zu denken und ich schreibe euch, damit die Verhältnisse wieder klargerückt werden. Das ist der Zweck. Ich muss euch dieses Geheimnis lüften, dass die Verhältnisse zurechtgerückt werden, dass ihr wisst, wer ihr seid und vor allem wisst, wer Israel ist, dass ihr euch nämlich, wir werden nachher näher darauf zurückkommen, dass ihr euch als Heidenchristen Israel verdankt und dass ihr als Heidenchristen mit der Annahme des Heils eigentlich nur auf einer Zwischenstufe der Heilsgeschichte seid. Das Pendel schlägt zurück zu Israel. Nicht, dass ihr des Heils verlustig gehen würdet, aber ihr seid nicht die letzte Station der Heilsgeschichte, die Spitze, das Ziel, sondern das Ziel ist Israel. Grund, die Überhebung der Heidenchristen. Ziel, dass die Heidenchristen vom Sockel gestoßen werden und merken, halt, Israel hat eine ganz andere Bedeutung, als wir vielleicht angenommen haben. Paulus hebt die geheimnishütende Decke, indem er Folgendes schreibt. Vers 25. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Wir leiden darunter, wir als Christen, oder andernfalls nehmen es eben achselzuckend als Gott gewollt hin, dass Gott verstockt oder gar verwirft. Verachtete Barbaren, unbeschnittene Griechen kommen zum Glauben. Beschnittene Mitglieder des Bundesvolks eben nicht. Was soll's, können wir nichts machen, das ist eben so. Wir sind erwählt, Israel ist verstoßen. Ein heidnischer Götzenanbeter erkennt plötzlich, dass Jesus lebt und der einzige Herr ist. Ein frommer und rechtschaffener Jude eben nicht. Was soll's, wir können nichts dafür, so ist das halt. Wir leiden vielleicht darunter, aber im Normalfall nehmen wir es womöglich achselzuckend als Gott gewollt und Gott gegeben hin. Ein Teil der Heiden liebt Jesus als Gottes Sohn. Ein Teil Israels verschmäht ihn eben als Scharlatan und als Gotteslästerer. Erwählung und Verstockung, Verwerfung eben, sollte das nicht so Gottes Wille sein? Sollte das nicht für alle Zeiten vor allem so bestimmt sein? Israel, ein Teil Israels jedenfalls, ein großer Teil Israels, nicht dabei, ein Teil von Völkern, ein Teil der Heiden dabei. Das ist eben Gottes Plan, was soll's? So steht's. Paulus, so hast du es uns selber erklärt. Haben wir dich etwa falsch verstanden? Und Paulus sagt, Jawohl, ihr habt mich falsch verstanden, wenn ihr so denkt. Als ob ich gesagt hätte, ein Teil der Heiden aufs Podest und ein großer Teil der Juden eben runter vom Podest. Verwerfung, Verstockung, Verhärtung, keine Möglichkeit mehr zu Gott zurückzukommen. So habe ich das nie gesagt, sagt Paulus. Er sagt nämlich hier in Vers 25 und erklärt damit, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Das habe ich gesagt und dazu stehe ich. Und das ist ja offensichtlich, aber, Komma, so lange bis ein kleines, aber ein unheimlich wichtiges Wort in dieser Diskussion. Ein unheimlich wichtiger Einwurf, weil er die Verhärtung, die Verstockung, die Verwerfung zeitlich begrenzt. So lange bis. Verhärtung, ich bringe dieses Wort, weil das eigentlich so im Griechischen, vom Griechischen her wörtlich übersetzt werden müsste. Verhärtung, Verstockung, Verwerfung sind nicht als ewiges, als unendlich lang andauerndes Schicksal für einen Teil von Israel zu verstehen. Paulus sagt, wenn ihr so meint, dann habt ihr mich falsch verstanden. Das habe ich nicht gesagt. Die Verhärtung, die Verwerfung, das ist nur eine Epoche, das ist nur eine Zeitspanne in der Heilsgeschichte Gottes. Verhärtung so lange bis, Verwerfung bis zu dem Zeitpunkt an dem. Verhärtung eine Zeit lang nur, Gottesferne eine Zeit lang lediglich, so muss man das für Israel verstehen. Israel wird nicht für alle Zeiten von Gott verstoßen bleiben. Das macht Paulus ganz deutlich. Wissen Sie, woran mich das erinnert? An viele Stellen der Prophetie des Alten Testaments. Zum Beispiel an jenes Wort aus Jesaja 54, wo ja Gott auch durch den Propheten mit Israel spricht, mit seinem geliebten, auserwählten Volk und mit ganz Israel. Vielleicht vor allem mit dem Teil, der eigentlich von Gott verstoßen zu sein schien. Und er sagt oder lässt sagen, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht Jahwe, dein Erlöser. Also da schon eine Andeutung, dass Gott sein geliebtes Volk nicht ewig hinhalten wird oder nicht ewig von sich stoßen wird. Gott kann das tun, das weiß Paulus sehr wohl. Und es ist offensichtlich, dass Gott das tut, aber es wird nicht so sein, dass Gott ewig seine Hand ablehnend dem Volk gegenüber hält, sondern es wird vergleichsweise nur ein Augenblick sein, in dem Gott ablehnend ist gegenüber seinem ganzen Volk. Vergleichsweise nur ein Augenblick gegenüber dem Zeitpunkt und der langen Zeit, wenn Gott wieder sagt, kommt, ihr sollt bei mir sein. Wie lange, das ist jetzt doch noch die Frage, wie lange soll das denn sein, die Verhärtung, die Verstockung, diese von Israel ja gar nicht gespürte Verstockung. Israel wähnt sich nicht in der Verstockung, Israel wähnt sich nahe bei Gott, wir haben das letztes Mal behandelt. Wie lange dauert aber diese tatsächlich existierende Verstockung, diese Verwerfung, diese Verhärtung? Paulus gibt Auskunft in diesem Vers 25. So lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Also wenn die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist, wenn das passiert sein wird, dann wird Gott seine Hand ausstrecken. Für ganz Israel. Jetzt ist das ein Problem, für Theologen ein großes Problem, wie das ist mit der Fülle der Heiden, die Vollzahl der Heiden. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Verstehensweisen. Ich habe gedacht, wir kommen nachher nochmal drauf zurück, wo es dann in einem späteren Vers heißt, Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarme. Vielleicht können wir da nochmal näher drauf zu sprechen kommen. Und jetzt diese Bedeutung von der Fülle der Heiden zurückstellen. Wichtig ist bei diesem Gedanken einfach, dass Gottes Ablehnung, Verhärtung Israel gegenüber nicht ewig andauern wird. Es ist wohlgemerkt immer die Rede von Israel. Wir sprechen hier jetzt gar nicht von den Heiden. Wie es mit den Heiden sein wird, machen wir nachher. Aber hier wird schon ganz deutlich, dass Israel von Gott wieder geholt werden wird und nicht ewig verstoßen bleibt. Vers 25, Teilvers bestätigt das, und so wird ganz Israel gerettet werden. Gottes Heilsgeschichte scheint einen Schlenker zu machen, wir haben davon gesprochen, wie eine Pendelbewegung. Es hat angefangen bei Israel und dann ist das Pendel der Heilsgeschichte Gottes zu den Heiden hinübergegangen. Es hat angefangen bei den Juden, weil das eben gilt, was Paulus schon in Römer 1 sagt, das Heil Gottes in Jesus Christus ist zuerst für die Juden gedacht und dann auch für die Griechen. Weil das gilt, was Jesus dieser syrophönizischen Frau gesagt hat, die kam und um Hilfe bat. Wir haben, glaube ich, letztes Mal davon gesprochen. Und Jesus dann gesagt, im Moment, ich bin nicht für dich gesandt. Ich bin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Du musst schauen, dass du woanders Hilfe bekommst. Ich bin der Messias der Juden. So deutlich hat Jesus nicht gesagt, aber er hat schon klar gemacht, dass sein Heil zumindest zuerst den Juden gilt. Also bei den Juden fängt es an. Dann aber schlägt das Pendel hinüber und langt doch zu den Heiden. Kommt doch zu den Heiden hinüber. Das Pendel bleibt aber nicht bei den Heiden stehen. Wir haben gerade davon gesprochen, als ob sich die Heidenchristen rühmen könnten. Siehst du, bei uns hört es auf, wir sind das Ziel. Das Pendel geht wieder zurück von der Zwischensufe zu dem letztgültigen Ziel, nämlich Israel. Pendelschlag der Heilsgeschichte Gottes. Mit dem Ziel ganz Israel. So wird ganz Israel gerettet werden. Was ist ganz Israel? Sie haben vielleicht schon gemerkt, ich verstehe darunter wirklich ganz Israel. Aber wir müssen uns trotzdem fragen, ist das legitim, ist das richtig, das so zu sehen? Paulus sagte ja selber zuvor in Römer 9, Vers 6, nicht alle, die von Israel abstammen, stellen Israel dar. Und er spricht in Römer 9, 27 nur von diesem Rest, der gerettet werden soll. Man könnte also sagen, Israels Rettung, das bezieht sich, wenn man diese Stellen aufmerksam liest, nur auf den Rest. Das bezieht sich nur auf einen Teil. Ist also ganz Israel in Wirklichkeit nur ein Teil? In diese Richtung geht auch zum Beispiel ein theologischer Lösungsversuch, den ich Lösungsversuch 1 nennen will. Lösung der Frage, was heißt ganz Israel. Dieser Lösungsversuch würde sagen, ganz Israel, das sind nicht alle Israeliten nach dem Fleisch, sondern alle Menschen des neuen Israel. Also die neue Gemeinschaft aus Juden und Heidenchristen. Wenn Paulus von ganz Israel, das gerettet wird, spricht, ist da eine Elite, eine Auswahl gemeint von Juden und Heidenchristen. Die anderen fallen weg. Viele Juden, viele Heiden gehörten dazu, aber viele wären auch verworfen. Zu denken wäre in diesem Zusammenhang beispielsweise an eine Stelle, Galater 6, Vers 16, wo es heißt, Zitat, Friede und Barmherzigkeit über das Israel Gottes. Also nicht über das Israel nach dem Fleisch, sondern es ist da in Galater 6 die Rede von einem neuen Israel, von einem Israel Gottes. Ist, wenn Paulus von ganz Israel spricht, dieses Israel zu verstehen? Das ist die Frage. Es wäre also die Vollzahl der Erwählten, aber nicht 100% Israel nach dem Fleisch. Ich zweifle daran. Ich kann Ihnen keine 100%ige Antwort geben, aber ich persönlich zweifle daran. Vielleicht kommen wir ins Gespräch, dass dieser Lösungsversuch der richtige ist. Weil ich glaube, dass das insgesamt den paulinischen Aussagen und auch der alttestamentlichen Verheißung nicht gerecht wird. Die Vorzüge Israels bleiben doch trotz allem bestehen. Die Verheißung Gottes an Abraham muss doch ihre Gültigkeit behalten, wenn Gott nicht Wortbruch vorgeworfen werden soll. Das wäre Lösungsversuch 1. Es geht nicht um Israel nach dem Fleisch, sondern Israel Gottes, wenn von ganz Israel hier in Vers 25 die Rede ist. Lösungsversuch 2 sagt, und er geht von dem Schriftzitat aus Jesaja 59 und Jeremia 31, da kommt er her, also das, was in Vers 26 steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Wenn man diesen Vers 26 liest, dann fällt es meiner Meinung nach schwer, sich für den Lösungsversuch 1 zu entscheiden. Hier ist von einem Erlöser die Rede, der am Ende der Tage erscheinen wird, wieder erscheinen wird und die Gottlosigkeit, die es gibt, abwenden wird. Die Gottlosigkeit von Jakob vernichten wird, um Jakob zurückzubringen. Das ist ein anderer Ton. Verstehen Sie das? Also ein eigentlich abgewandter Teil von Jakob, ein vermeintlich verworfener Teil, wird von dem Erlöser selber zurückgebracht, wird von dem Erlöser selber umgedreht und zu Gott geführt, in die Heimat, in das Nachhause Gottes geführt. Wenn ich diesen Vers 26 mit Ernst lese, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob, dann muss ich dazu tendieren und sagen, mit ganz Israel ist tatsächlich auch ganz Israel, so wie wir das im wörtlichen Sinne verstehen, gemeint. Ganz Israel sind wirklich alle Juden. Wenn ich Vers 26 ernst nehme, der Erlöser kommt, er wird auch die Gottlosen nach Hause bringen. Er wird nicht nur die einsammeln von den Juden, die Jesus als den Messias erkannt haben, sondern er wird gerade, Sie müssen mich korrigieren, wenn ich es falsch sehe, er wird gerade die Gottlosen umdrehen und gerade die Gottlosen, die Gottfernen unter den Juden zurückbringen. Es ist interessant an dieser Stelle, Vers 26, dass Gottlosigkeit von diesem Erlöser, der da erscheinen soll, von diesem Messias, der auftreten wird, dass Gottlosigkeit, was die Juden anbetrifft, was Jakob anbetrifft, nicht geahndet wird. Gottlosigkeit wird entfernt. Er wird abwenden alle Gottlosigkeit. Gottlosigkeit von Seiten Israels führt nicht in die ewige Gottverlassenheit, denn ihr wird die Spitze gebrochen und so kann sie nicht mehr dem verhärteten Teil Israels den Weg in die Hölle zeigen. Der Erlöser, der erscheinen wird, bricht die Spitze, wendet Gottlosigkeit ab und sorgt dafür, dass der verhärtete Teil in die offenen Arme Gottes kommen kann. Wie gesagt, ich rede von Israel, ich rede nicht von der ganzen Welt. Das ist womöglich eine wichtige Unterscheidung, die wir in diesem Zusammenhang treffen müssen. Wir reden nicht automatisch vom ganzen Universum, sondern zunächst einmal von Israel. Und da ist die Rede davon, dass ganz Israel, auch die Verworfenen, auch die Verhärteten, auch die Abgewandten, Gott wieder zugewandt werden durch die Tätigkeit des Erlösers, der am Ende der Tage auftritt. Dem entspricht zum Beispiel auch das, was Paulus selber in Römer 10 sagt, Verse 23 und 24. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Dieses beeindruckende Bild mit dem Ölbaum, wo davon die Rede ist, dass Zweige ausgebrochen werden. Aber diese Zweige bleiben nicht auf dem Boden liegen und verrotten, sondern das Ziel ist, dass diese ausgebrochenen Zweige wieder eingepflanzt werden. Wenn die Zweige des wilden Ölbaums eingepflanzt wurden, gegen die Natur, um wie viel mehr dann die eigentlich echten Zweige? Ich denke, wir machen mal so weit und machen eine Pause. Wir haben von dem Erlöser gesprochen, der aus Zion kommen wird, erscheinen wird und abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Faszinierend und atemberaubend finde ich an dieser Stelle etwas ganz Besonderes, nämlich, dass nicht davon gesprochen wird, dass Israel sich bekehrt. Es ist keine Rede davon, dass der verworfene Teil von Jakob sich etwa aufmachte, um doch etwas Gutes an Jesus zu entdecken. Wir haben an anderen Stellen schon Formulierungen in der Bibel von sich bekehren, umkehren. Aber jetzt ganz speziell an dieser Stelle ist der Wortlaut ein anderer. Der Erlöser wird abwenden. Erlöser ist der aktive Part. Nicht die, die bekehrt werden. Der Erlöser ist der aktive, der Erlöser bekehrt. Der Erlöser macht Feinde zu Freunden. Das ist neben all den anderen Aussagen von sich bekehren, eine nicht zu verachtende und doch oft, manchmal vielleicht auch im Pietismus, eine verachtete Notiz. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, sich bekehren. Das ist eine Bewegung. Aber es ist doch auch diese andere Bewegung, von der wir auch sprechen müssen, dass nicht alles an einer Entscheidung des Menschen liegt und nicht alles am sich bekehren. Und du musst. Und dass nicht alles am Ja des Menschen zu Gott liegt, sondern dass es nur lauter ist, wenn wir auch das andere betonen, was zum Beispiel in Johannes 6 gesagt wird. Es kann niemand zu mir kommen, so sagt Jesus selber, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Der Mensch allein kann das nicht. Und Israel allein tut das auch nicht. Sondern, das ist auch so ein Geheimnis, dass es vielleicht, dass wir vielleicht gar nicht entschlüsseln können, sondern der Vater zieht. Der Vater sorgt an unserer Stelle durch den Erlöser für das Abwenden aller Gottlosigkeit. Ich finde, das ist eine Notiz, die wir nicht verachten dürfen, gerade nicht im Pietismus, wo wir sehr viel von der wichtigen, zweifellos wichtigen Entscheidung reden. Und der Umkehr zu Gott, zweifellos wichtig. Aber dass wir das andere nicht aus dem Augen lassen, dass es eigentlich zuerst auf die Bewegung Gottes ankommt. Auf die Bewegung des Erlösers, der in Zion erscheint und Gottlosigkeit abwendet. Es ist nicht zuerst unsere Sache, sondern zuerst eine Sache Gottes. Vers 28, im Blick auf das Evangelium sind sie Feinde um euretwillen. Die Rede ist wieder von Israel, von den Juden. Sie sind Feinde. Eine Frage, auch in der Theologie viel diskutiert, in der Auslegung, wer ist eigentlich wem Feind? Wer ist der Feind von wem? Hasst Israel Gott oder hasst Gott Israel? Wer ist wem gegenüber eigentlich feindlich gesinnt? Die Frage ist deshalb so bedeutsam, weil die Theologie vielfach die These aufgestellt hat, ich vereinfache jetzt, die Theologen mögen das verzeihen, ich sage die Theologie, man müsste das eigentlich differenzieren, vielfach die These aufgestellt hat, Gott jedenfalls könne dem Menschen und erst recht nicht seinem eigenen erwählten, geliebten Volk Feind sein. Gott kann nicht feindlich gegen Menschen und schon gar nicht gegen Israel gesinnt sein. Die These hat auch viel für sich. Wir singen selber, Gott ist die Liebe, voller Inbrunst und voller Überzeugung. Und da ist es schwierig, an einen Gott zu denken, der in sich, sage ich das mal ganz menschlich, eine feindliche Gesinnung gegen seine Geschöpfe, ganz besonders gegen Israel, tragen könnte. Das fällt schwer, das so zu denken. Kann das sein, dass es neben der Liebe oder auf dem Hintergrund der Liebe etwas anderes geben kann? Die Bibel weiß schon davon zu reden, dass auch Gott, nicht nur der Mensch, sondern dass auch Gott Feind sein kann. Gott kann, es ist schwer, das auszusprechen, aber Gott kann sogar hassen. Wir haben das letztes Mal angesprochen, diese Stelle, Maleachi 1 von Paulus zitiert, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich Gott gehasst. Das wird in der Bibel von Gott ausgesagt. Hass auf Seiten Gottes, nicht nur auf Seiten des Menschen. Andere Stelle, die ein Beweis dafür wäre, 1. Samuel 28, Samuel sprach, als der Samuel da geholt wird, bei der, früher hieß das Hexe von Endor, Totenbeschwörerin, Samuel taucht auf und sagt zu Saul, warum willst du mich befragen, da doch Jahwe, der Herr, von dir gewichen und dein Feind geworden ist. In dieser Doppelung, von dir gewichen und dein Feind, wird deutlich, es ist eine Bewegung von Gott, Hass auf Seiten Gottes. Oder auch Jesaja 63, aber sie, das Volk, waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist, darum ward er ihr Feind und stritt gegen sie. Also das Streiten, das Hassen, das Feindsein, nicht nur eine Bewegung des Menschen, sondern eine Bewegung Gottes. Also können wir auch diesen Satz von Paulus im Blick auf das Evangelium sind sie, die Juden, Feinde um euretwillen, schon in dieser Richtung verstehen. Gott ist Israel gegenüber feindlich gesinnt. Gott hasst, wir müssen uns das anhören, fällt uns schwer, das zu sagen. Gott hasst einen Teil von Israel. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Freilich, und das müssen wir gleich dazu sagen, freilich ist dieser Hass, diese Feindschaft, diese Gesinnung Gottes, diese Abwendung, freilich eine Folge der Bewegung des Menschen, einer Folge der Bewegung Israels im Besonderen. Israel nämlich hat sich zuerst von Gott abgewandt, den Gekommenen nicht angenommen und sich damit feindlich gegenüber Gott gestellt. Indem sie den Christus verschmähen, bekunden sie ihren Hass gegen Gottes Weg. Das würden sie nie zugeben, weil sie ja Gott auf ihrer Seite wähnen. Aber faktisch stimmt es, wenn sie den Christus verschmähen, hassen sie Gott und wenden sich von Gott ab. Sie Juden sind Hasser Gottes und damit von Gott gehasst. Also eine Feindschaft, um das nochmal zusammenzufassen, von beiden Seiten. Israel ist feindlich, auch wenn es nichts davon weiß, gegenüber Gott gesinnt, weil es den Christus nicht akzeptiert. Und damit ist Gott zunächst einmal, auch das müssen wir betonen, feindlich gegenüber einem Teil seines Volkes, dem Teil, der den Christus nicht akzeptieren will, gesinnt. Feindschaft auf Seiten des Juden hat Feindschaft Gottes gegen den Juden zur Folge. Wodurch kommt das? Das müssen wir schon noch einmal fragen. Paulus sagt es genauer in diesem Vers 28, im Blick auf das Evangelium. Sie sind Hasser Gottes und damit von Gott gehasst, sie sind Feinde Gottes und damit von Gott angefeindet, indem sie sich gegen das Evangelium stellen und sperren. Sie sagen, was brauchen wir ein Evangelium? Wir haben doch Abraham, er ist unser Vater. Sie sagen, was brauchen wir eine freimachende Botschaft, wenn wir uns gar nicht gefangen fühlen? Kein Jude fühlt sich gefangen, kein Jude fühlt sich im Gefängnis. Was brauchen wir eine frohe Nachricht, die uns befreien würde? Brauchen wir nicht. Sie sagen, was brauchen wir ein Kreuz, wenn wir ein Gesetz haben? Das Gesetz ist doch die gute Gabe Gottes, ist doch das Licht auf unserem Weg. Wir haben es letztes Mal ausführlich besprochen. Was brauchen wir ein Kreuz? Das ist schändlich. Wir wollen Gott durch Einhaltung des Gesetzes zu gefallen suchen. Was anderes können wir uns nicht vorstellen. Ein Kreuz ist Schande. Was brauchen wir einen Messias, der für uns ein Pseudo-Messias ist, weil er unseren heroischen Messias-Erwartungen gar nicht entspricht? Manches hat er getan, das hindeutete auf seine Messianität. Er hat ein Brotwunder gemacht, er hat Leute gesund gemacht, Lahme gehen und so weiter, aber es hat nicht ausgereicht, um den Anspruch der Messianität zu erfüllen. Nein, wir brauchen einen solchen Pseudo-Messias, der am Kreuz, am Galgen des Kalvarienhügels endet nicht. Das kann kein Messias sein. Also im Blick auf das Evangelium, im Blick auf Jesus Christus sind Israeliten, sind Juden Hasser Gottes und so von Gott gehasst. Wozu nur, fragen wir. Und jetzt ist die Frage, wozu angebracht, wenn ich sie vorher kritisiert habe. Jetzt ist es angebracht zu fragen, wozu das Ganze? Wozu diese Feindschaft Israels gegen Gott und damit Gottes gegen Israel? Wozu dieses Aufeinanderprallen? Wozu diese Differenz zwischen Gott und seinem geliebten Volk? Das muss doch einen Zweck haben. Ja, Paulus sagt, um euretwillen, auch in Vers 28. Oder anders formuliert, das Ganze ist passiert, der ganze Konflikt ist entstanden, damit ihr Heiden das Heil überhaupt erst bekommen könnt. Damit ihr Heiden das Heil überhaupt erst bekommen könnt. Wir denken nochmal an Formulierungen von Kapitel 10, zum Beispiel Vers 11. Durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Nicht vor ihrem Fall, erst durch ihren Fall. Vers 15. Ihre Verwerfung ist die Versöhnung der Welt. Vers 17 in Kapitel 10, die Rede von den ausgebrochenen Zweigen. Und dann erst können... Habe ich... Ja, dann bin ich... Nein, Moment. Jetzt streiten wir uns geschwind.
Thank you. Ja, okay, ich geb's zu. Geb's zu, Kapitel 11. Na, gleich verbessern. Also, Verse 11, 15 und 17 von Kapitel 11. Vielen Dank. Also hier ist die Frage angebracht, frage nicht warum, frage stets wozu, frag nicht warum das mit Israel so geschieht, wie es geschieht, sondern frag wozu das geschieht. Und Paulus erklärt, wozu es geschieht, damit die Heiden zum Heil finden. Mit der Ablehnung seines Israel kommt Gott in seiner Heilsgeschichte, in seiner Heilskonzeption für die Welt zu einem wichtigen Zwischenziel. Den Heiden. Ein Ziel, und das bleibt wiederum ein Geheimnis, das anscheinend nur auf diesem Weg erreicht werden kann. Das ist schon geheimnisvoll, weil wir ja fragen, könnte Gott nicht auch anders? Könnte Gott nicht, wieso kommen die Heiden erst durch den Fall eines bestimmten Teiles der Juden in die Arme Gottes? Ginge das nicht auch anders? Wir fragen ja auch bei anderen theologischen Dingen so, wieso kann Gott nur vergeben, wenn er seinen Sohn schickt, der ans Kreuz genagelt wird? Ist Gott nicht so groß, dass er sagen kann, ich vergebe euch? Wieso braucht es dieses Opfer? Wieso braucht es diese Genugtuung? Also nur um ein anderes Beispiel zu nennen, viele Dinge, die uns ein Geheimnis bleiben. Warum ausgerechnet dieser Weg Gottes? Paulus erklärt das nicht. Paulus sagt einfach, es ist so. Durch den Fall eines Teiles Israels ist euch das Heil, euch den Heidenchristen das Heil gewährt. So viel kann man sagen, auch wenn es geheimnisvoll bleibt. Gott macht aus der Schuld eines Menschen einen neuen Weg für die Durchsetzung seines Heilsplans. Und das erinnert so ein bisschen an jene Stelle aus 1. Mose 50, Geschichte mit Josef, wo es heißt, wo Josef sagt, sie gedachten es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Also irgendwie dieser geheimnisvolle Weg, dass etwas Böses passiert, etwas Negatives, etwas eigentlich Erschreckendes und Gott macht daraus etwas Gutes in seiner Heilsgeschichte. Das ist aber keine Erklärung, sondern das ist nur eine Annäherung an das Geheimnis, das nicht geklärt werden kann. Vers 28, es geht ja weiter. Wir wollen nicht bei der Rede von der Feindschaft stehen bleiben. Vers 28, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Das ist das Letzte, was Paulus sagt. Oder das Zweite und damit das Wichtigere und das Letztgültige. Es gibt wohl eine Feindschaft. Aber eines bleibt doch über dieser Feindschaft bestehen und das gerät nicht in den Mülleimer. Und das sind diese drei Wörter, sie sind Geliebte. Und damit, sie bleiben Geliebte. Die Feindschaft ist nicht das letzte Wort. Sie behält nicht das letzte Wort, sondern das Geliebtwerden ist das letzte Wort. Die Verfeindung ist eine Realität, aber keine bleibende. Wie kommt das? Vers 28 antwortet, im Blick auf die Erwählung um der Väter willen. Also setzt sich letzten Endes doch das durch, was Paulus am Anfang zumindest in Zweifel gezogen hat. Setzt sich doch die Verheißung an Abraham durch, setzt sich doch die Verheißung an die Väter durch, setzt sich doch das durch, dass die Väter geliebt sind und mit den Vätern eben auch die, die zu den Vätern gehören. Wir merken, dass da auch, Sie müssen mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, bei Paulus so eine Bewegung ist. Zunächst dieser Auftritt als Staatsanwalt, wo er kritisiert, aber dann doch wieder mit ähnlichen Argumenten für Israel spricht. Im Blick auf die Erwählung um der Väter willen, die Väter Abraham, Isaak, Jakob, die Geliebte Gottes, Erwählte Gottes sind, im Blick auf die gehört ihr ganz Israel dazu. Auch wenn jetzt noch Feindschaft zwischen uns ist, auch wenn es nicht mal einen Waffenstillstand gibt, über diesem Verhältnis steht etwas ganz Wichtiges und Letztgültiges und das wird auch dafür sorgen, dass es eine letztgültige Rettung für ganz Israel geben wird. Sie sind Geliebte. Vers 29, eine Begründung. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Erinnert an Römer 3, Vers 3, dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben, das sei ferne, es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig. Es geht bei Gott um Beständigkeit und um Zuverlässigkeit. Es geht darum, dass Gottes Gaben, das Geschenk seiner Gnadengaben und damit das größte Geschenk, nämlich die Berufung, die auch zu diesen Gaben gehört, dass diese Geschenke von Gott nicht zurückgenommen werden. Das können wir uns auf unserer Ebene ganz einfach vorstellen. Wo wird es sein, dass jemand einem anderen Menschen ein Geschenk gibt und irgendwann einmal auf ihn zukommt und sagt, gib mir das Geschenk wieder her. Ich habe mir es anders überlegt. Ist doch nicht für dich. Kann man sich für unser Zusammenleben ganz schlecht vorstellen. Wie sollte das dann bei Gott möglich sein? Und Paulus bestätigt das. Wenn Gott etwas schenkt, dann nimmt er das nicht zurück. Und wenn Gott etwas schenkt, dann ist das zwar auch Verpflichtung, aber es ist doch ebenso gut eine Garantie für eine bleibende Gottesgemeinschaft. Wir erinnern uns nochmal an diese Gnadengeschenke. Übrigens verwendet Paulus in diesem Vers das Wort Charismen. Also es geht um Gnadengaben. Wie lauten denn diese Gnadengeschenke Gottes an Israel? Letztes Mal, wir haben es angesprochen, es geht um den Würdenamen Israel. Es geht um die Bedeutung Israels als des aus Ägypten herausgerufenen Sohnes Gottes. Es geht darum, dass sie als ein besonderes Gnadengeschenk Gottes Herrlichkeit gesehen haben. Wolken und Feuersäule, Gottes Herrlichkeit im Tempel. Ein Gnadengeschenk, ein anderes, die Bundesschlüsse, Noah, Abraham, ein anderes Gnadengeschenk, das Gesetz schwarz auf weiß gegeben von Gott höchstpersönlich, ein anderes Gnadengeschenk, die Gabe des Gottesdienstes, das Opferwesen, all dieser Dinge, ein anderes Geschenk, die Verheißungen an die Propheten, durch die Propheten, ein anderes Geschenk, der Christus nach dem Fleisch, dass Christus der Bruder Israels ist, nach dem Fleisch. Alles ganz, ganz fantastische Gaben, Geschenke, zu denen Gott steht. Die zwar eine Verpflichtung für Israel sind, aber doch auch eine bleibende Garantie, ich bleibe euch treu. Ich stehe zu euch, das besiegelt mein Geschenk, das besiegeln meine Geschenke. Gott steht zu seinen Gaben, zu seinen Geschenken. Das glauben wir ja auch für uns. Wir wollen nicht nur von Israel reden, sondern wir wollen manches auch für uns verstehen. Gott steht zu den Geschenken, die er ihnen gegeben hat, die er uns gegeben hat. Und uns als Gemeinschaft sind viele, viele Geschenke gegeben. Fantastische Charismen. Und die sind eine Garantie, ich fange mit der Garantie an, dass Gott zu uns steht. Die sind eine Garantie, dass der uns in uns das gute Werk angefangen hat, es auch fertig machen wird. Dass Gott keinen von uns fallen lässt. Er hat uns etwas geschenkt. Er hat uns zu sich geholt, dann wird er uns nicht verstoßen. Aber diese Gaben, diese Geschenke, die wir von ihm erhalten haben, sind auch Verpflichtung. Vielleicht müssen wir uns mehr und mehr überlegen, wo wir auch diese Gaben, die wir bekommen haben, über Israel auch einsetzen. Frau Gerber hat mich vorhin angesprochen, ein Punkt, wo man Gaben einsetzen könnte, ist jetzt nur in Klammern bemerkt, ist zum Beispiel eine Kandidatur für den Kirchengemeinderat, an die Jüngeren gesagt, ganz wichtig, mit das wichtigste Gremium, das es in unserer Landeskirche gibt, eine Kandidatur vielleicht sogar für die Synode. Also Charismen, Gnadengeschenke, die Tatsache, dass Gott uns zu sich geholt hat, ist Garantie für ein bleibendes Gottesverhältnis, Garantie bleibender Liebe, aber auch Verpflichtung für uns. Etwas Wunderschönes, das uns Beine macht. Vielleicht überlegen Sie sich, wo Sie noch mehr und neue Verantwortung übernehmen können. Klammer zu. Jetzt habe ich das untergebracht, Frau Gerber. Gell? Wir gehen aber zurück zu Israel noch einmal. Gott steht zu den Geschenken. Und Gott steht zum größten aller Gnadengeschenke, das Israel gegeben ist, nämlich der Berufung. Die Berufung ist das größte Gnadengeschenk. Und wenn Gott einmal berufen hat, dann macht er diese Berufung nicht zunichte. Das und nur das ist die letztgültige Überzeugung von Paulus. Wiewohl er bestimmt auch als Bibelexperte davon weiß, dass es in der Schrift Stellen gibt, wo davon die Rede ist, dass Gott Entscheidungen zurückgenommen hat, Entscheidungen, die er einmal gefällt hat. Da gibt es diese Entscheidung von 1. Mose 6. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, obwohl er sie doch geschaffen hat, obwohl er doch wusste, was sein würde, obwohl er sie doch für eine gute Schöpfung gedacht hatte. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Paulus ist Bibelexperte genug, dass er sich zum Beispiel an 1. Samuel 15 erinnert, wo es heißt, da geschah Jahwes Wort zu Samuel, es reut mich, dass ich dich zum König gemacht habe, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Es reut mich. Ebenso weiß der Apostel ganz bestimmt von dieser Stelle in Psalm 106, dass Gott natürlich auch Unglückspläne zurücknehmen kann. Da sah er ihre Not an, als er ihre Klage hörte und gedachte an seinen Bund mit ihnen, und es reute ihn nach seiner großen Güte. Vielleicht ist eben gerade jene letzte Stelle auch so ein Punkt für Paulus gewesen, zu sagen, dass die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes das Letzte ist. Und dass insofern Gott sein Wort nicht brechen will. Und dass insofern Gott zu seinem Wort steht. Und dass insofern dann auch bestätigt wird, was im 4. Mosebuch gesagt wird. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Anders übersetzt, sollte er etwas versprechen, seinem Israel etwas verheißen und dann nicht dazu stehen, vielleicht vorübergehend, aber nicht für alle Zeit. So lange bis, das war die Rede, so lange bis, nicht für alle Zeit. Am Ende wird ganz Israel zurückkommen. Ich muss langsam zum Schluss kommen, deshalb etwas straffen. Paulus begründet das. Noch einmal ein Begründungsversuch. Warum wird Israel doch wieder zurückfinden? Und er sagt, liebe Leute in Rom, liebe Heidenchristen, seht auf euch selber. Wie war das denn bei euch? Ihr wart Menschen, die im Ungehorsam gelebt haben. Ihr wart Menschen, die sich überhaupt nicht für Gott interessiert haben, keinen Pfifferling auf Gott gegeben haben, mit Glaube und Kirche und Gemeinschaft schon gleich gar nichts am Hut gehabt haben. Und dann hat euch Gott umgedreht. Das beschreibt Paulus in Römer 5 so bewegend, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir hatten kein Recht, wir hatten keine Verheißung, wir hatten auch nicht ein dementsprechendes Benehmen, um von Gott in Christus Jesus angenommen zu werden. Wir als Heiden, wir als Weilheimer Heiden. Kein Anrecht, keine Aussicht darauf, dass Gott irgendetwas für uns übrig haben könnte. Und trotzdem kam uns Gott entgegen und streckte die Hand aus und sagt, ihr Leute in Weilheim und aus Umgebung, ihr Leute aus Waldorf-Häslach, wo ihr immer herkommt, auch wenn bei euch kein Ansatz da war, ich möchte, dass ihr bei mir seid. Und jetzt sagt der Paulus in der Argumentation der Verse von 30 und 31, um wie viel mehr muss das dann so bei den Juden geschehen? Um wie viel mehr muss es sich so verhalten bei Israel? Wenn es schon bei den Heiden so war, die nach keiner Gerechtigkeit getrachtet haben, die keinen Anspruch auf irgendeine Verheißung hatten. Gut, es gibt Völkerverheißungen, aber verglichen mit dem, was Israel an Verheißungen bekommen hat, war bei den Heiden nichts los. Und wenn die schon das Heil in Jesus Christus finden durften, um wie viel mehr dann jene, die Verheißungen haben, die Gnadengeschenke genug haben, die all das haben, was wir vorhin aufgezählt haben. Wenn die Heiden schon, um wie viel mehr erst dann das geliebte und auserwählte Volk Gottes. Insofern noch einmal das Ziel. So frage ich nun, ich glaube, das ist jetzt, oder ist das auch in Römer 11? Sie müssen mich korrigieren. Sind Sie gestrauchelt? Ich glaube, es ist Römer 11. Damit Sie fallen, das sei ferne, sondern durch Ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit, und wir kommen jetzt wieder zum Pendelschlag, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Also es zielt alles darauf, dass das vollgültige Heil für alle Leute Israels an den Tag kommt. Und das Heil der Heiden ist nur eine Zwischenstufe. Nicht, ich betone es nochmal, dass die Heiden verlustig gehen würden des Heils. Aber sie sind nicht das letzte Ziel der Heilsgeschichte Gottes. Jetzt noch kurz zu dieser Frage, Vers 32. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Wie ist das? Ich habe deutlich zu machen versucht, wie ich es verstehe, dass in Bezug auf Israel schon alle gemein sind. Im wörtlichen Sinn. Und dass da nicht nur an eine spezielle Elite, eine spezielle Gruppe gedacht ist. Ich zweifle immerhin daran, dass diese Stelle, Vers 32, so gemeint ist, dass alle, aber auch alle Heiden zum Heil Gottes gelangen werden. Ich zweifle daran. Das heißt nicht, dass ich es nicht hoffe oder dass ich es wünsche, dass viele möglichst in die Hölle kommen. Aber ich zweifle daran, obwohl ich hier ein Alle lese, das auch nicht nur auf die Fülle der Israeliten, sondern tatsächlich auch auf die Fülle der Heiden hindeuten könnte. Ich zweifle daran, dass alle auch alle Heiden heißt, weil es doch zugegebenermaßen viele Stellen in der Schrift gibt, die von einer Scheidung reden. Wir haben hier speziell im Bereich Israels meiner Ansicht nach schon die Aussage, alle werden gerettet. Aber für den Bereich der Heiden gibt es, so wie ich das sehe, diese Voraussage nicht unbedingt. Es gibt Stellen wie diese. Es gibt die Stelle, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es gibt auch die Stellen von Scheidung, es gibt die Stellen von Gericht, es gibt die Stellen, wo Jesus selber sagt, dass die einen ins Reich des Vaters kommen und die anderen in die Gehenna, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. Wir kommen hier an einen, wenn wir an diesen Begriff Fülle der Heiden auch von Vers 25 herummachen, an einen Punkt, wo wir nicht mehr feststellen können, sondern wo wir eigentlich nur noch fragen können. Unsere Hoffnung wäre das schon, dass Fülle der Heiden, Fülle Israels, aber besonders jetzt im Blick Fülle der Heiden, das wirklich alle meint. Dass Gott alle umdreht, auch die, die nicht wollten, auch die, die ihn abgelehnt haben. Für Israel haben wir das ja gesagt. Wir hofften am liebsten, dass das auch für die Heiden so wäre. Aber ich kann nicht guten Gewissens sagen, das ist so versprochen in der Bibel, dass das auch bei den Heiden der Fall sein wird. Es gab immer wieder Ansätze in der Theologie, doch daran zu festzuhalten, darauf zu hoffen, daran zu glauben. Lehre von der Allversöhnung, Sie kennen das. Aber es war auch immer umstritten, weil auch eine solche Lehre den Fehler macht, festzustellen, anstatt zu fragen. Und wir sind hier, wie gesagt, an dem Punkt, wo wir nur noch hoffen und fragen können, nicht aber predigen oder lehren oder feststellen. Wir sind auf Paulus selbst gewiesen, der den Hymnus an den Schluss seiner Ausführungen Römer 9 bis 11 setzt. Diesen Hymnus, der davon spricht, dass wir Menschen sind und Menschen bleiben, die nicht, letztlich doch nicht, bei aller Entschlüsselung von manchen Geheimnissen in den Heilsplan Gottes und in den Ratschluss Gottes Einfluss nehmen, geschweige denn Verstehen hineinbringen können. Wir bleiben Leute, die, wie es Paulus in 1. Korinther 13 sagt, ein Stückwerkswissen haben. Wir bleiben Leute, die nur wie durch einen Spiegel sehen, ein dunkles Bild. Stückweise Erkenntnis. Das ist alles, wozu wir kommen, wenn wir uns vom Geist leiten lassen. Aber nicht volle Erkenntnis. Wir wissen nicht alles. Es wird nicht jedes Geheimnis 100% gelöst. Deshalb hat Paulus recht, wenn er sagt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich sind seine Wege. Paulus hat ganz gewiss alle Mühe daran gesetzt, Dinge zu verstehen und im Geist Gottes und in seiner besonderen Funktion als Apostel Gottes Dinge klarzumachen. Und doch sagt er selber am Schluss, also ich weiß es nicht recht, ich merke, es bleibt alles Stückwerk. Ich merke vielleicht auch, vielleicht hat das der Paulus selber gemerkt, dass manches in diesem Aufbau nicht logisch ist. Das unterstelle ich jetzt mal. Für die menschliche Logik ist manches einfach zu schwierig, was er hier schreibt. Scheinbare Widersprüche und Unebenheiten. Paulus würde vielleicht sagen, ich weiß es selber, aber ich kann euch nur auf diesen Vers verweisen, auf diesen Hymnus, auf dieses Loblied, das die christliche Gemeinde kennt. Gottes Erkenntnis und Gottes Weisheit ist so groß wie ein Riesenozean, das kann man nicht ausschöpfen. Das kann man nicht begreifen, man kann nur löffelweise versuchen, kleinen Häppchen etwas davon zu schmecken, aber volles Verstehen, das ist für eine andere Zeit vorausgesagt, nicht für unsere Zeit. Das ist aufgenommen in Vers 34 in den verschiedenen Zitaten. Jesaja, Hiob. Und damit wollen wir es, glaube ich, bewenden lassen für diesen Abend und auch am Schluss dieser Abendbibelschule. Auch eine Abendbibelschule, die nach Weisheit fragt und die um Verständnis ringt, muss am Schluss einfach trotz aller Mühen und trotz vielleicht hoffentlich manch gewonnener Erkenntnis sagen, vieles begreifen wir nicht. Und in vielem müssen wir einfach sagen, Gott, du weißt es, wir können es letztlich nicht erklären. Vieles bleibt geheimnisvoll. Nicht, dass wir darüber kritisch werden, sondern dass wir darüber Staunende werden und sagen, Gott, wie groß, wie fantastisch musst du sein, welch eine Tiefe von Weisheit und Erkenntnis bei dir. Gelobt seist du, Vers 36, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.